Wir sind also jetzt auf der Zielgeraden angekommen. 10. Seminar unserer Reihe über christliche Erziehung mit dem abschließenden Thema christliche Erziehungsziele. Ich möchte gerne heute Abend mit meiner Frau zusammen 2. Timotheus Kapitel 3 zugrunde legen, und zwar die Verse 1 bis 5 zunächst für diesen Teil, später dann noch mehr aus diesem Kapitel. 2. Timotheus 3, da haben wir die Überschrift: Der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Was hat das mit Erziehung zu tun? Ich denke, das hat eine ganze Menge mit Erziehung zu tun. Lass uns mal lesen. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, schreibt Paulus an Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Wir haben sie heute vor Augen. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Paulus beschreibt hier den Menschen der Endzeit. Endzeit ist ein biblischer Begriff, der sich in der ersten Bedeutung erstreckt von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Aber wir sehen schon am Inhalt dieses Abschnittes, dass Paulus hier den letzten Teil der Endzeit meint. Dr. Heiko Grimmer bezeichnet ihn als die Letztzeit. Da werden schlimme Zeiten kommen. Also da ist nicht die Rede von einer weltweiten Erweckung. Da ist nicht die Rede davon, dass dann alles christlich sein wird, dass dann nur noch alle Menschen nach der Bibel leben. Im Gegenteil. Genau der gegenteilige Trend. Die Bibel nennt das ja auch den großen Abfall. Da ist eine Entwicklung, wo dann am Ende der Antichrist stehen wird. Und in diesem Gefälle stehen wir drin. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und jetzt wird der Endzeitmensch beschrieben. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch sein, hochmütig und so weiter. Was hat die Menschen der letzten Tage zu dem gemacht, was sie sein werden? Was hat sie so geprägt, dass Paulus sie so beschreibt hier? Geldgierig, den Eltern ungehorsam, unversöhnlich, verleumderisch und so weiter. Was hat die Menschen so gemacht? Wie wurden sie zu dem, was sie dann sein werden? Und da möchte ich nur ein paar Faktoren nennen, die nach meiner Ansicht dazu geführt haben. Erstens, eine weltweite materialistische Gesinnung. Materialismus heißt eine Lebenshaltung, wo es nur noch ums Diesseits geht, wo die Ewigkeit, die Transzendenz völlig ausgeklammert ist. Es geht nur noch ums Diesseits. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diesseitsorientierung, Materialismus, evolutionär, philosophisch angehaucht und so weiter, aber materialistisch. Das kommt ja zum Ausdruck, die Menschen werden geldgierig sein, Vers 2. Materialistische Gesinnung. Dann Selbstverwirklichungsphilosophie. Wenn wir das sehen, gleich da in Vers 2 am Anfang, die Menschen werden viel von sich halten, sich selber lieben, sich in den Mittelpunkt stellen, egoistisch, egozentrisch sein. Ich ja am ichsten, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, das wird ihr Lebensmotto sein. Dass ich als die Mitte des Universums, als der Nabel, um den sich alles dreht. also Selbstverwirklichungsphilosophie, geprägt durch die Schlagworte Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstverwirklichung. Das sind die Begriffe, die wir heute an allen Ecken hören und lesen und die uns dauernd eingetrichtert werden. Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstverwirklichung. Und die Bibel lehrt Selbstverleugnung. Aber das hört man heute nicht mehr. Aber das ist die Selbstverwirklichungsphilosophie. Viel von sich halten, selbstliebend, lieblos, egoistisch, unversöhnlich, kommt alles hier vor in diesem Abschnitt. Und dann glaube ich, dass auch die antiautoritäre Erziehung bis dahin ihre Früchte voll entfaltet haben wird. Das, was jetzt schon seit Jahrzehnten gesät wird und heute mit Macht gesät wird in unsere Kinder, in unser Volk, das wird dann voll ausgewachsen sein. Das kommt hier vor. Wenn wir schauen in Vers 2, den Eltern ungehorsam. Das ist für mich eindeutig die Frucht der antiautoritären Erziehung. Den Eltern ungehorsam. Die Kinder werden nicht mehr zum Gehorsam gegen die Eltern geführt. Und dann, wenn sie den nicht gelernt haben, haben sie auch nicht den Gehorsam anderen Instanzen gegenüber und Autoritäten, auch nicht Gott gegenüber. Undankbar ist auch eine Eigenschaft, die in dieser Reihe gehört. Vers 3 heißt es, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Einfach zusammengefasst, einen schlechten Charakter. Wir haben gerade jetzt vor ein paar Tagen einen Brief bekommen von einer Frau, Mutter von zwei Kindern. Sie wohnt auch in einer deutschen Großstadt und sie schreibt, was mir oft zu schaffen macht, ist das ganze Treiben und Verhalten der heutigen Schüler. Manchmal sträuben sich einem regelrecht die Haare, aber das alles gehört wohl in die Zeit des Endes, wie es ja in der Bibel steht. Die Kinder heutzutage, die meisten, nicht alle in Klammern, sind so aggressiv. Manchmal habe ich Angst um meine beiden Kinder, aber ich kann sie auch nur im Vertrauen Gott anbefehlen. Gerade erst vor kurzem schreibt das diese Frau. Das ist das hier, antiautoritäre Erziehung mit ihren Früchten. Und dann ist mir noch aufgefallen, noch einen letzten Punkt will ich da nennen, Scheinchristentum. Wenn wir schauen in Vers 5, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Über das Ganze drüber, über diese materialistische Gesinnung und über die Selbstverwirklichung, wird noch so ein Zuckerguss drüber gegossen von Christlichkeit, von Religiosität, von Frömmigkeit in irgendeiner Form. Der Endzeitmensch wird also nicht areligiös sein, im Gegenteil, er wird hochreligiös sein. Und wir sehen das, den Schein der Frömmigkeit. Wie ein aufgeklebtes Etikett. Aber deren Kraft verleugnen sie. Sie haben nicht die Wiedergeburt, das Leben aus Gott, die Kraft, die daraus kommt. Und das alles zusammengemischt, das ergibt diesen Endzeitmenschen. Der muss nicht wie ein Punker dastehen mit gelb-violett gefärbten Haaren. Der kann auch im Nadelstreifenanzug rumlaufen oder mit einem großen Mercedes fahren. Das spielt keine Rolle. Der Endzeitmensch, so wird er sein. Hier ist die Saat aufgegangen, die heute pausenlos gesät wird. Wir kennen das Prinzip, von nichts kommt nichts. Ursachen haben immer Wirkung. Und Wirkungen haben Hintergründe, haben Ursachen. Und wenn wir das hier lesen, dann soll uns das nicht bedrücken, dann soll uns das nicht Angst machen, dann soll uns das nicht irgendwie belasten, sondern dann soll das in uns die Motivation bewirken, dass wir sagen, Herr, so will ich nicht sein und so sollen auch meine Kinder nicht sein. So viel an mir liegt und so viel in meiner Macht steht und so viel meine Verantwortung ist, meine Kinder sollen nicht in diesem Sog der Endzeit mitgerissen werden, sondern da will ich ganz bewusst und zielstrebig was entgegensetzen. Positives. Und wir haben positive Kräfte, die wir da entgegensetzen können. Wir wollen unsere Kinder vom Wort Gottes her prägen. Wir haben ganz andere Ziele. Wir wollen, dass ganz andere Menschen aus ihnen werden. Wir können es nicht machen, aber wir haben diese Sicht und wir beten dafür, wir ringen darum und wir setzen uns ein, so viel an uns liegt. Der Herr wird es dann schenken. Hauptteil, christliche Erziehungsziele, soweit die Einleitung, der Endzeitmensch, wie er hier beschrieben wird, auch als Frucht einer nicht-biblischen Erziehung. Und wir wollen jetzt nochmal an diesem letzten Abend zusammenbündeln, was wir uns unter christlicher Erziehung vorstellen, vom Wort Gottes her. Silvia macht weiter mit dem zweiten Teil.
Ein Sprichwort sagt ja, wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Es ist also sehr wichtig, dass Eltern ein Ziel für ihre Kinder haben und wir als christliche Eltern ein christliches Ziel. Wir müssen von Anfang an wissen, wie das fertige Produkt unter Anführungszeichen unserer Anstrengungen aussehen soll. Erst wenn ich um das Ziel weiß, kann Unterweisung und Schulung und Gewöhnung altersspezifisch einsetzen. Denkt bitte daran, dass wir davon ausgegangen sind, vom Kleinkindalter bis zur Vorpubertät gilt dieses Bibelwort aus Sprüche 22, Vers 6, gewöhne den Knaben an seinen Weg, so wird er nicht davon ablassen, wenn er alt wird oder wenn er älter wird. Und da hat uns Gott so ein wunderbares Versprechen gegeben. Gott wird unsere anstrengende Erziehungsarbeit, die mühsame Kleinarbeit tagtäglich nicht vergeblich sein lassen. Und auch Galater 6, 27 ist so eine wunderbare, ermutigende Zusage. Ich will es mal positiv sehen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Lasst uns also viel Gutes in die Kinderherzen sehen. Lasst uns das Ackerfeld gut bebauen, das Ackerfeld des kindlichen Herzens. Lasst uns Gutes pflanzen und es gut begießen und auch das Unkraut jäten. Und dann dürfen wir ganz gewiss auch ernten. Immer auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ja das Kind den freien Willen hat und sich dann trotzdem noch dagegen entscheiden kann. Wir haben das in Jesaja Kapitel 1, Vers 12 gesehen, wo eben Gott um sein Volk Israel ringt und er sagt, ich habe Kinder großgezogen, aber sie sind von mir abgefallen. Dass praktisch der eigene Wille bei Gott ganz einfach souverän dasteht, da will Gott den eigenen Willen des Menschen einfach akzeptieren. Aber wir können trotzdem wirklich versuchen, auch unseren Kindern nötiges Rüstzeug mitzugeben. Ja, wie schauen jetzt christliche Erziehungsziele aus? Ja, wir haben gesagt, wenn man so anewurschtelt und sich gar keine Gedanken macht, dann kann dieser Endzeitmensch rauskommen. Aber wir wollen ja bewusst erziehen, zielorientiert erziehen. Und jetzt frage ich euch einfach ganz spontan, ganz schnell, was meint ihr, was sind christliche Erziehungsziele? Gehorsam.
Dankbarkeit.
Barmherzigkeit, ja, haben wir halt gehabt, gell?
Völlige Abhängigkeit von Gott.
Völlige Abhängigkeit von Gott, ich formuliere es nochmal in der Kassette. Freude am Wort Gottes. Freude an der Arbeit. Verantwortungsbewusstsein. Da haben wir schon einen Blumenstrauß zusammen. Und wenn man das jetzt unter Begriffe einteilt, ihr habt wirklich schon eigentlich fast jeden Bereich angetippt, den wir heute besprechen wollen, dann könnte man sagen, das Erste, das ist am meisten gekommen, die Schulung eines christlichen Charakters. Ja, richtig, Schulung eines christlichen Charakters. Diesen Negativklang, den werde ich gleich noch ein bisschen eindämmen mit der Schulung, aber wirklich, ich kann einen christlichen Charakter auch ein Stück weit schulen. Und ihr habt ja die Dinge genannt, Dankbarkeit und Arbeitsfreude und so weiter, auf die kommen wir jetzt dann gleich. Das ist also ein Erziehungsziel, Schulung eines christlichen Charakters. Da will ich gleich vorweg sagen, ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen, na gut, jetzt lasse ich das Kind einfach sich irgendwie entfalten, denn im Grunde muss ja dann alles der Heilige Geist machen. Er muss uns ja von innen heraus verändern. Das ist richtig. Aber wenn ich schon von vornherein da mithilfe, dass zum Beispiel ein Kind gar nicht so geizig wird, ja, dann braucht der Heilige Geist hinterher, wenn es dann Kind Gottes geworden ist, nicht mehr so viel arbeiten an dem Kind, ja, oder an dem Menschen. Von daher, ich kann durch christliche Charakterschulung nie einen Christen machen. Das ist mir ganz wichtig. Christliche Charakterschulung macht keinen Christen. Aber ich kann das Kind schon ein Stück weit christlich einfach einen christlichen Charakter versuchen eben zu schulen. Ja, das ist mir wichtig. Aber den Unterschied, der ist mir wichtig, durch christliche Charakterschulung wird nie und nimmer ein Christ. Da müssen wir auch immer aufpassen, dass wir dann nicht sagen, ja, wenn du Christ sein willst, dann musst du das und das. Das darf man eigentlich nicht koppeln. Das ist mir ganz wichtig, das darf ich nicht koppeln, denn dann mache ich das Christsein zur Leistung. Ich muss christliche Charakterschulung, ist deswegen so notwendig, weil unser Mensch, Gott möchte, dass wir für andere ein Nutzen sind. Und deswegen braucht unser Charakter diese Schulung, ja, weil wir eben sonst immer nur um uns selber kreisen. Das ist das eine Erziehungsziel. Das zweite Erziehungsziel ist angeklungen, Unterweisung im Wort Gottes. Das ist ein ganz wichtiges Erziehungsziel der Eltern. Das dritte Erziehungsziel ist Hinführung zur Bekehrung. Das sollte, wenn möglich, im Elternhaus möglich sein. Und das vierte, Ermutigung zum Dienst für Jesus. Das sind vier ganz wichtige christliche Erziehungsziele. Ich formuliere sie nochmal, wer es mitschreiben will. Christliche Charakterschulung. Das zweite, Unterweisung im Wort Gottes. Das dritte, Hinführung zur Bekehrung. Und das vierte, Ermutigung zum Dienst für Gott. Wollen wir jetzt unseren ersten Punkt besprechen? Christliche Charakterschulung. Ihr habt alle Kehrten bekommen. Und wir wollen diesen Punkt einfach vom Wort her, rein vom Wort her erarbeiten. Und ihr habt jetzt die Kehrten und ich bitte euch einfach, Charakterzüge oder Eigenschaften, die uns das Wort Gottes lieb macht, dass wir die aus den Versen herauslesen und dann stichwortartig einfach notieren. Isabella, fängt mal mit dem ersten Vers an, den du hast, bitte. Wir lesen den Vers und ihr sagt dann so ein Schlagwort, welche christliche Charaktereigenschaft hier geschult werden soll.
Galater 6,10. Solange wir also noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, am meisten an den Glaubensgenossen.
Welche Charaktereigenschaft soll da geschult werden? Brüderlichkeit, ja, und auch an jedermann dann, geht noch weiter. Nächstenliebe, Gutes tun, einfach Hilfsbereitschaft vielleicht. Hilfsbereitschaft. Dann nächstes gleich lesen, weil wir so viele Verse haben.
Matthäus 18, 21 und 22, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal.
Welche Eigenschaft soll da geschult werden? Die Vergebungsbereitschaft, Versöhnungsbereitschaft, ja, das ganz wichtiges Erziehungsziel unter dem Thema Charakterschulung, Versöhnungsbereitschaft den Kindern wichtig machen. Dann nächstes.
1. Timotheus 5, Vers 8. So aber jemand die seinen, sonderlich sein Hausgenossen nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide.
Mhm. Was können wir da für Charaktereigenschaft? Genau, Verantwortungsbewusstsein, richtig. Irgendwer hat schon vorhin so im Brainstorming gesagt, Verantwortungsbewusstsein. Dann gleich weiter, bitte.
Und dringend danach, dass ihr stille seid und dass eure Schaffenden arbeitet mit euren eigenen Händen, die wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar wandelt, eben die draußen sind und ihrer Zeit gebühren.
Mhm. Da steckt jetzt ein bisschen mehr schon drin. Was könnte man da sagen? Rose hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ja, Arbeitsfreudigkeit. Und dann ist mir da auch wichtig, bei dem auf einen guten Ruf achten. Ja, einen guten Ruf. Das ist für uns Christen ganz wichtig, dass wir vor der Außenwelt einen guten Ruf haben. Und da muss ich in der Kindererziehung schon, darf ich da einen guten Grund legen, indem ich eben mein Kind da versuche auch zu lenken. Ja, Unabhängigkeit von der Welt, einfach auch Distanz von der Welt. Ja, das ist auch ein Punkt, den habe ich jetzt als Bibelstelle gar nicht, aber auch ein Stück Bewahrung vor der Welt. Ja, ich kann sie nicht vor allem bewahren, aber auch das ist jetzt keine Charakterschulung in dem Sinn, aber gehört mit zu einem Erziehungsziel, nehmen wir es einfach da jetzt mit hinein, ein Stück bewahren vor der Welt. Ja, weil,
ja? Das Schwerste, und dass ihr Spiele seid.
Einfach einen stillen Wandel, keine Demonstranten werden und Rebellen, ja. Dann Franz Josef, bitte.
1. Korinther 6, 18. Fliehe die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt wieder seinen eigenen Leib. Mhm.
Was haben wir da? Wie können wir das zusammenfassen?
Reinheit.
Genau, moralische Reinheit. Ja.
Treue.
Und Treue. Moralische Reinheit, dass wir unseren Kindern das mitgeben. Wir haben es letztes Mal bei den Teenagern gehabt, dass wir ihnen das lieb machen, dass sie bis zur Ehe warten mit dem Geschlechtsverkehr, ja, dass das Gottes Wille ist, moralische Reinheit. Ja, dann nächstes.
Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer.
Da haben wir zwei Eigenschaften.
Geduld.
Ja. Und Selbstbeherrschung. Zwei ganz wichtige Charaktereigenschaften. Geduld und Selbstbeherrschung. Jochen, ja?
Einer fällt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kauft, wo er nicht soll und wird doch ärmer.
Und was wäre das jetzt für eine biblische, also für eine Eigenschaft? Sprüche 11, Vers 24. Freigebigkeit, Großzügigkeit, eben das Kind wirklich auch zum Teilen ermutigen, das auch hergeben lernt. Es fängt schon im Kleinkindalter an und dann auch mal im Schulalter, dass es auch bereit ist, mal vom Taschengeld was abzugeben für jemanden. Ja, also Freigebigkeit. Dann, Ingrid, bitte.
Epheser 4, 31. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit.
Wie können wir das mit dem Oberbegriff zusammenfassen? So, in die Innenwelt geht. Einfach, dass wir Acht haben auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Ja, eine reine Gedanken- und Gefühlswelt, dass sich da nichts aufstauen darf, Bitterkeit und gerade diese Dinge, da kann unser Herz so voll sein, ja, und dass das auch ein Ziel ist, mit dem Kind zu zeigen, wie es damit umgehen kann, mit Bitterkeit und mit, was die Ingrid jetzt alles vorgelesen hat, einfach dem Kind helfen, seine Gedanken- und Gefühlswelt reinzuhalten. Da müssen wir dran arbeiten, immer wieder, ja, aber das ist auch ein Erziehungsziel. Ja, das kommt noch. Da kommt noch die Bibelstelle. Ja. Genau, die Bibelstelle habe ich auch noch verteilt. Ja, bitte, Ulrich.
Kolosser 3,20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. So ist es recht vor dem Herrn.
Da haben wir die wichtige Eigenschaft. Gehorsam, ja. Ein Kind, das den Eltern gehorsam ist, hat es später viel leichter, Gott gehorsam zu sein. Ja, wenn es nie gehorsam gelernt hat, wie schwer wird es seinen Willen, Gottes Willen unterordnen? Rainer?
Kolosser 3, 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.
Ja, da haben wir sie jetzt. Freundlichkeit als Eigenschaft, Sanftmut, Demut, Geduld hat man schon, Barmherzigkeit. Wunderbare Eigenschaften, die ich im Kind auch, wie soll ich sagen, wecken soll, sie fördern soll. Und bitte aber habt immer im Hinterkopf, christliche Charaktereigenschaften machen keinen Christen. Ja, ich gebe ihnen nur ein gutes Rüstzeug mit, dass sie später als Christ schon ein Fundament da haben. Der Heilige Geist muss noch genug an uns schleifen. Ja, gut, weiter. Was wäre da für eine Eigenschaft? Sparsamkeit, ja, dass ich lerne, mit dem Geld umzugehen, ja. Wirtschaften lernen ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn ich mit dem Geld nicht umgehen kann, ja, da habe ich es dann erstens sehr, sehr schwer und werde wahrscheinlich für Gott nie was rausschauen, weil ich selber immer nicht zurechtkomme. Dann nächste.
Ein Wort aus Epheser 5, Vers 20. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Ja.
Dankbarkeit.
Dankbarkeit, ein ganz wichtige christliche Charaktereigenschaft. Du hast jetzt keinen Zettel, Lege. Machen wir damit. Ah ja. Bei mir Fehler. Tut mir leid, habe ich zweimal das gleiche geschrieben.
1. Korinther 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für Treue gefunden werden.
Treue, ja, ganz eine wichtige Eigenschaft. Treue im Kleinen. Das fängt an bei Kindern damit, dass sie über einen längeren Zeitraum treu eine kleine Aufgabe erfüllen. Ja, Treue. Und wer im Kleinen treu ist, den kann Gott auch Größeres anvertrauen. Und da kann ich unseren Kindern schon so viel mitgeben, wenn sie daheim lernen, Treue im Kleinen. Was kann Gott dann diesen Menschen mal gebrauchen? Ja, weiter?
Aber es ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen.
Ja, was haben wir dafür? Genügsamkeit, ja, Genügsamkeit und Zufriedenheit. Dass wir nicht immer nach mehr und noch mehr und noch mehr jagen, sondern einfach sagen, danke für das, was ich habe. Und ich bin zufrieden. Ja, ich bin zufrieden. Ich brauche nicht mehr. Wie freut sich Gott über so eine Haltung? Und das muss auch in den Kindern geweckt werden. Dass sie nicht kaum haben sie ein Spielzeug gekriegt und schon wieder wollen sie das nächste. Ja, und jetzt war gerade das schöne Erlebnis und schon wieder ist zu wenig. Sondern dass sie auch diese Zufriedenheit lernen. Dann nächstes.
Hebräer 13, Vers 2. Gastfrei zu sein vergisst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel erreicht.
Mhm. Gastfreundschaft, ja, genau. Ganz eine wichtige Eigenschaft, gerade für Christen. Ein offenes Haus für Gäste, ja.
1. Petrus 2, Vers 18. Meine Freunde Sklaven, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter. Nicht allein dem gütigen und freundlichen, sondern auch dem wunderlichen.
Ja, das ist mir ganz wichtig. Statt Sklaven kann man Arbeitnehmer einsetzen und Herren Arbeitgeber. Dass ich nicht nur den tollen Chefs unter mich unterordne, sondern auch den Wunderlichen steht da. Mich auch den Wunderlichen unterordne. Ja, und wir haben schon gesagt, wenn Kinder daheim nicht Unterordnung lernen, dann werden sie es so schwer in der Berufswelt haben, sich einem wunderlichen Chef unterzuordnen. Wie schwer haben sie es da? Da müssen sie ständig die Arbeitsstelle wechseln. Nächste Stelle. Achso, haben wir keine. Also Unterordnung 2. 2 haben wir jetzt noch. Ihr habt noch, habe ich vorhin noch. Isabella noch eine.
Klagelieder 3, 27. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage.
Was könnte man da? Belastbarkeit, was wir schon vorhin gesagt haben. Belastbarkeit, ganz wichtig. Wenn wir unsere Kinder zu verweichlicht erziehen, dann werden sie nicht fähig, in der harten Arbeitswelt zu bestehen.
Ich habe noch Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zu Ameisen, faulen,
Sklaven. Ja, also eine wichtige Eigenschaft noch zum Schluss, der Fleiß, gell? Der Fleiß, danke. Ja, wenn wir jetzt, danke, ich lasse es nochmal offen stehen. Wenn wir uns jetzt diese Eigenschaften nochmal alle so durchdenken würden, dann müssen wir sagen, was für Ziele hat jetzt Gott? Wenn wir die Eigenschaften alle anschauen, dann muss man eigentlich sagen, Gott wünscht sich für uns Menschen ein zufriedenes, reines, ordentliches Leben, das nutzbar ist für andere. Das ist eigentlich Gottes Ziel für uns Menschen hier auf Erden. Denn warum nimmt er uns bei unserer Bekehrung noch nicht weg? Warum denn nicht? Da hätten wir es ja viel schöner und viel leichter. Deswegen, weil er uns nutzbar machen möchte für den anderen. Und da will ich mit euch noch gemeinsam die Stelle lesen, die das ganz fein zusammenfasst. Und zwar Titus 2, Vers 14. Da steht von Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Da haben wir das beide. Beides, christliche Charakterschulung zum Nutzen für andere. Meinen Charakter muss Gott verändern, dass ich nutzbar werde für andere, weil ich eben sonst so in mich verkrümmt bin und so egoistisch und so sündig, eben dieser Endzeitmensch, den Wilfried vorhin gezeichnet hat. Und Gottes Ziel ist, dass er mich reinigt, eben verändert, meinen Charakter verändert, nicht unbedingt zum Ziel, dass mir es gut geht, sondern dass ich nutzbar werde für andere. Das ist ein wichtiges Erziehungsziel. Aber nochmal betonen möchte ich, ein christlicher Charakter macht keinen Christen. Christ werde ich nur durch Christus und das ist ein Geschenk. Jetzt wollen wir den zweiten Punkt hören, Unterweisung im Wort Gottes.
Also wir haben gehört, christliche Erziehungsziele, zunächst einen christlichen Charakter zu schulen. Und jetzt als nächstes Unterweisung im Wort der Heiligen Schrift. Wir waren eben bei 2. Timotheus Kapitel 3. Wenn ihr das nochmal zurück aufschlagt, das Kapitel geht ja noch weiter. Es hat sehr düster begonnen mit der Perspektive des Endzeitmenschens. Und jetzt 2. Timotheus 3, Vers 14. Bis 15a. Da geht's weiter. Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, nämlich von der Mutter und der Großmutter, die beide gläubig waren, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Dass er von Kind auf die Heilige Schrift kennt. Großmutter, Mutter und dann der Apostel Paulus. Das waren seine Erzieher im Wort der Wahrheit. Und da sagt Paulus, bleib in dem, was du gelernt hast. Also, Timotheus kannte von Kind auf, da steht im Griechischen ein Ausdruck, vom Kleinkindalter auf, kannte er die Heilige Schrift. Unterweisung im Wort Gottes, also eine ganz wichtige Aufgabe für die christlichen Eltern, selbst dann, wenn einer der beiden Elternteile nicht ganz entschieden Christus folgt und nicht unbedingt die Wahrheiten der Bibel ernst nimmt. Selbst wenn es nur eine Mutter ist, wie hier, oder nur der Vater, auch dann ist es möglich. Also ihr Lieben, erwartet nicht nur von Mitarbeitern der Sonntagsschule, oder von Mitarbeitern bei Freizeiten und Zeltlagern oder Jugendevangelisten oder sonst irgendwelchen Leuten, dass sie eure Kinder im Wort Gottes unterrichten. Die Hauptverantwortung haben die Eltern, vor allem der Vater. Das Schönste und Natürlichste ist es, wenn eure Kinder zu Hause im Elternhaus die Bibel kennenlernen und ihnen Vater oder Mutter das Wort Gottes lieb machen. Es können auch Großväter und Großmütter sein, Tanten und alles dazu, aber Hauptverantwortung Eltern. Ich habe hier eine kleine Folie, die haben wir schon mal gesehen. Du sollst deinen Kindern einschärfen, heißt es in 5. Mose. Die Aufgabe des Vaters. Und der ist sich manchmal der Sache nicht recht bewusst. Ja, und ich möchte das ein bisschen unterteilen. Wie machen wir das, unsere Kinder im Wort Gottes zu unterweisen? Das fängt also schon im Baby- und Kleinkindalter an. Schon im Mutterleib können Kinder indirekt etwas von der Liebe Gottes erfahren, indem sie eben die Mutter singen hören, Lieder singen hören. Wenn die Mutter geborgen ist im Herrn, ich glaube, das wirkt sich aus bis auf den Embryo im Mutterleib. Und wenn er dann mal so auf dem Schoß sitzt und sein Breile kriegt, dann eben nicht nur Vitamine und all die wichtigen Dinge, sondern Gottes Liebe reinfüttern. Nein, das geht natürlich so nicht reinfüttern, aber zum Ausdruck bringen, spüren lassen, das Kind. Und das geht bei Kindern vor allen Dingen über Singen und Beten. Es gibt statistische und auch wissenschaftliche Untersuchungen, die ganz klar belegen, dass Kinder im Baby- und Kleinkindalter über Singen am meisten aufnehmen. Singen geht ganz tief ein bei kleinen Kindern. Also ihr lieben Mütter, singt viel und ihr Väter auch. Singt mit den Kindern. Singt am Tisch bei den Mahlzeiten. Singt ein Lied oder auch hinterher. Singt immer wieder. Wir haben montags unseren Tag so für die Familie. Dann sitzen wir auch abends immer wieder mit der Gitarre und singen Lieder, Kinderlieder aus verschiedenen Büchern, die wir auch hier sonntags manchmal mitverwenden. Also den kleinen Kindern durch Singen und durch auch Beten mit ihnen für sie schon die Liebe Gottes beibringen und durch unser ganzes Verhalten ihnen gegenüber natürlich. Die nächste Altersstufe wäre ja dann das Kleinkindalter. Das haben wir hier auf der nächsten Folie. Da ist so die Carolina oder wer da gerade jetzt abgebildet ist. Und das ist ein Alter, wo die Kinder sehr gerne und auch sehr leicht Dinge aufnehmen. Positives oder Negatives. Und wo eine Gelegenheit ist zu säen. Da müssen die Eltern, Vater und Mutter Sämann sein und viel, viel Gutes in die Kinderherzen säen. Martin Luther hat ja mal gesagt, dass die Kinderseele wie ein Fass ist. Es riecht immer danach, nach dem, was zuerst hineingetan worden ist. Man kann später ausbrennen, ausschwefeln sogar. Man kriegt fast den ersten Geruch nicht mehr raus. Wenn ein Fass zuerst mit Essig gefüllt wird, das kriegt man fast überhaupt nicht mehr raus. Oder wenn es mit was anderem gefüllt ist. Der erste Geruch ist wichtig und so. Was wird da reingesät in das Kind? Es kann sein, dass das später im Teenager- und Jugendalter über viele Jahre überdeckt und überlagert wird mit anderen Dingen. Aber Gott knüpft da oft irgendwann an. Und dann kommt alles wieder hoch. So war es in meinem Leben. Was ich als Kind gelernt hatte, das war völlig überdeckt. Ich wusste nicht mal mehr, wo steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und trotzdem, Gott hat dann wunderbar angeknüpft an dem Tag, als ich mein Leben dem Herrn Jesus übergab. Also Kleinkinder können viel aufnehmen, und zwar über die Bibel, indem wir natürlich kindgerecht mit ihnen eine Bibel anschauen, vielleicht mit guten Bildern. Ihr wisst, es gibt die Anne de Vries Bibel oder andere gute Bibeln. Ich würde da sicher nicht jede verwenden, aber es gibt da gute Bibeln mit guten, ehrfürchtigen Bildern und auch mit gutem Text. Wir können singen mit ihnen. Wir können über Gott sprechen mit ihnen. Wir können über Jesus Christus sprechen. Wir können im Alltag anknüpfen. Ich schaue, das hat Gott wunderbar gemacht. Nicht einfach sagen, ach, das ist ein schöner Baum. Gott hat den Baum so schön gemacht. Gott hat die Ernte geschenkt. Immer wieder Gott und den Herrn Jesus mit einbeziehen in den Alltag der Kinder. Und auch das Kind schon lehren über sich selbst. Das Kind versteht schon recht bald auch, wenn es sich böse verhalten hat. Man kann dem Kind das sagen, guck mal, das kommt aus dem Herzen raus. Da ist auch Böses drin. Und das wollen wir jetzt im Gebet dem Herrn Jesus hinlegen und so weiter. Dann lernt das Kind natürlich auch viel durch das Vorbild, das es sieht an den Eltern. Und es ist wichtig, dass es uns Eltern singen sieht, beten sieht. Ich glaube, das kann sich für ein Kind so tief einprägen, wenn es einmal den Vater irgendwo in einem Zimmer knien sieht beim Gebet oder sieht den Vater mit der aufgeschlagenen Bibel. Das prägt sich einem Kind ein, zunächst unbewusst, aber später. Es ist ein Erwachsener und auf einmal kommt das wieder. Mensch, meine Eltern, die haben damals so gelebt und die haben den Herrn lieb gehabt. Das kommt, das prägt das Kind. Das ist nicht vergeblich. Ich meine, wir lesen nicht in der Bibel, damit unsere Kinder das mal irgendwann sich daran erinnern. Wir machen das aus anderen Gründen, das ist klar. Sehen Sie an uns, dass wir den Ruhetag heiligen, dass wir gerne in die Gemeinde gehen am Sonntag und all die Dinge. Das wird schon die kleinen Kinder prägen. Also, wir sehen, ein weicher Ackerboden ist da, ein weicher Herzensboden. Da gilt es viel zu säen im Kleinkindalter, so in der Vorschulzeit. Ja, und jetzt sind wir so richtig beim Vorschulalter. Da gibt es auch in diesem Büchlein von Mühlans so ein lustiges Skizzen. Jetzt kommt es zur Familienandacht. Das ist dieses Büchlein, Früh übt sich, christlicher Lebensstil und Andachten in der Familie. Sehr gutes Büchlein. Also, Mund halten, still sitzen, Familienandacht. Keine trockenen Ausführungen. So in diesem Stil wird die Familienandacht bestimmt nicht lange durchführbar sein, sondern lebendig und vorstellungsträchtig muss es sein. Wenn ich jetzt an unseren Benjamin denke, wie kann man in dem Alter die Geschichten erzählen? Wie sitzt er da und auf einmal reißt er Augen und Mund auf und man merkt so richtig, wie er sich das vorstellt. Er sieht das, was ich erzähle, er sieht es vor sich. Die Kinder haben so eine Fantasie, man merkt richtig, er sieht es vor sich, wenn man da gerade erzählt, wie die Rotte Cora abstürzt in die Tiefe, gell? Das hat ihn neulich ungeheuer beeindruckt, dass die da runtergestürzt sind. Aber es gibt auch schönere Dinge, die man da erzählen kann. Und ja, das steht auch in der Bibel. Dann bin ich durch Zufall auf etwas gekommen. Andere sind da bestimmt schon früher drauf gekommen. Unser Benjamin baut doch so gerne mit Lego, mit Duplo im Augenblick noch. Man kann biblische Geschichten bauen mit Lego Duplo. Wir bauen die Arche zusammen und dann erzählen wir die Geschichte. Da haben wir die Tiere, wie die da gerade alle reingehen. Und heute haben wir gebaut Daniel in der Löwengrube. Und dann bauen wir den Turmbau zu Babel und so weiter. Kann man wunderbar verknüpfen mit den biblischen Geschichten, jetzt in dem Alter. Natürlich nicht mehr bei einem 12-Jährigen, aber bei einem 4-Jährigen geht das ganz wunderbar. Oder von Mühlans habe ich gelesen, die haben eine Andacht gehalten über Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Dann haben sie einen Regenschirm aufgespannt, einen großen in der Familie, und dann durften alle Kinder unter den Schirm kommen. Das vergessen die Jahre nicht. Ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Warum machen wir das so trocken und so fantasielos oft und so ja stur nach irgendwelchen alten Schemen? Wir dürfen uns da ruhig was einfallen lassen. Bei der Speisung der 5000 um den Tisch setzen und richtig Brot auf den Tisch und möglichst auch noch Fisch dazu. Aber den kann man dann nicht so gut in die Hand nehmen. Man kann den aus Pappe machen vielleicht. Und dann prägt sich das den Kindern ein. Man kann Gebetsanliegen auf eine Tafel schreiben lassen oder für die Kinder, die noch nicht lesen können, Symbole malen. Und wenn dann ein Kind dafür gebetet hat, darf es hingehen und darf es auswischen auf der Tafel. Vielleicht für Familien mit mehr Kindern besser geeignet als wie mit einem oder zwei, aber ihr seht, in der Zeit ist es wichtig, das lebendig und vorstellungsträchtig darzubringen. Ich denke nicht, dass wir da alle Tricks anwenden müssen, aber wir dürfen so ein bisschen Fantasie haben, damit sich die Kinder einfach noch tiefer da hineindenken können. Und dann kommen irgendwann die Schulkinder, da gibt es dann wieder spezielle Materialien auch. Das Wichtigste ist, dass sie ihre Bibel haben, aber dann gibt es den Bibellesebund in Marienheide. Der hat so kleine Heftle für Erst- und Zweitklässler, heißt Erste Schritte mit der Bibel, wo dann auch mal so ein Rätsel dabei ist zum Ausfüllen oder irgendeine Aufgabe. Das machen eigentlich Jungs und Mädchen ganz gerne, solche Aufgaben dann. Oder für 9- bis 13-Jährige der gute Start, ab 14 geradeaus und so weiter. Man kann auch mit Schulkindern mal ein Evangelium zusammen durchlesen, jeden Tag einen Abschnitt und das dann immer wieder zusammen auch durchsprechen oder den Timotheusbrief oder das Buch der Sprüche. Ihr habt gesehen eben einige Verse aus den Sprüchen. Da gibt es hier in dem Buch einen ganzen Katalog von Familienandachten nur über die Sprüche. Das ist hochinteressant, was da alles drin steht und wie praktisch dann die Andachten werden können. Zum Beispiel Eltern ehren. Eine ganze Reihe Stellen in den Sprüchen zum Thema Eltern ehren, Aufrichtigkeit, Gottvertrauen, Zehnten geben, das Herz behüten, Ehrfurcht vor Gott, Armut und Fleiß, die Lippen im Zaun halten, Wahl des Freundeskreises, wer ist ein Freund, Neid und Eifersucht, Geborgenheit bei Gott, Sünde bekennen, Angst vor Menschen und so weiter. Viele Themen, die in den Sprüchen enthalten sind, wo man gute Andachten mit Kindern halten kann. Also, viele, viele Möglichkeiten. Denken wir an Timotheus, weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. Jetzt sind wir beim Punkt C. Unterweisung zur Seligkeit, Hinführung zur Bekehrung. Wir machen ihnen das Wort Gottes ja deswegen lieb, weil ihnen das Wort eines Tages den Weg zur Seligkeit weisen soll, weil sie durch die Bibel zu Jesus finden sollen, zur Errettung ihres Lebens. Und das ist auch wieder am schönsten und am natürlichsten, wenn es zu Hause im Elternhaus sein könnte. Dass die Kinder zu Hause zum Glauben kommen, dass sie zu Hause ihr Leben dem Herrn Jesus anvertrauen, vielleicht im Gebet mit der Mutter oder dem Vater. Die Seelsorge kann durchaus bei einem anderen dann auch geschehen. Das ist manchmal nicht so glücklich bei den eigenen Eltern, aber es ist möglich, dass sich Kinder auch zu Hause für den Herrn Jesus schon entscheiden. Ich möchte ein paar Gedanken zur Kinderbekehrung sagen. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Da müssten wir schon ein paar Gedanken uns machen. Zunächst will ich da positiv festhalten, es gibt echte Kinderbekehrungen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es gibt echte Kinderbekehrungen. Ich selber habe einen Freund, das ist der Zahnarzt, der mir neulich so fein geholfen hat, da bei meinem Zahn. Der hat sich mit 7 Jahren zu Hause in der Familie bekehrt, hat den Herrn Jesus angenommen, bei seinem Vater im Gespräch mit ihm, und er ist heute im Glauben. Er ist ein ganz feiner Bruder, ein feiner Christ. Vielleicht geht er noch als Missionar nach China und Zahnarzt. Das war jedenfalls früher sein Ziel. Ich hoffe, dass er es verwirklichen kann. Also Kinderbekehrung. Ich kenne sogar jemanden, der war als Missionar in Afrika. Der hat sich mit 4 Jahren entschieden, dem Herrn Jesus sein Herz geöffnet. Natürlich ist das noch durch Fallen und Aufstehen gegangen, durch Krisen und so in der Pubertätszeit. Aber er sagt, er musste diese Sache immer nur vertiefen. Der Durchbruch war schon mit 4 Jahren. Da hat er sich wirklich bekehrt. Ich glaube nicht, dass das leugnbar ist. Das soll mir wirklich so stehen lassen, dass sich Kinder echt bekehren können. Wie anders könnte sonst der Herr Jesus auch sagen, es ist nicht der Wille des Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren werde. Die Kleinen sollen nicht verloren werden. Sie sollen gerettet werden. Sie sollen zum Glauben kommen. Sie sollen den Herrn Jesus annehmen. Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Auch Kinder können nur durch die Gnade des Herrn Jesus errettet werden. Gibt keinen anderen Weg. Und dann will ich aber sagen, dass wir uns hüten müssen vor Knospenfrevel. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, Knospenfrevel, wenn da eine Knospe ist und man kann es nicht abwarten, bis die von alleine sich entfaltet und aufblüht und will da ein bisschen nachhelfen. Wenn ihr das bei irgendeiner Blume machen wollt, da werdet ihr sehen, was da rauskommt. Aber manche, die wollen das bei Kindern machen. Die können nicht warten, bis ein Kind wirklich reif ist und vom Geist Gottes auch soweit geführt ist und begehen Knospenfrevel. Das Kind sollte selbst kommen. Es sollte von selbst kommen. Es kann Situationen geben im Leben eines Kindes, wo es so überführt ist von der Heiligkeit Gottes und auch von seinem bösen Herzen und wo es wirklich den Herrn Jesus Christus annehmen will, wo es Angst hat auch vor dem Verlorengehen. Das kann ab einem bestimmten Alter kommen. Und dann dürfen wir als Eltern dem Kind das nicht verwehren, dass es sich wirklich bekehren kann. Dann den Heilsweg zeigen mit aller Konsequenz und das auch ernst nehmen. Aber ich würde zurückhaltend sein bei einem Aufruf in der Gruppe. Ich würde da also nicht bei einer Kinderfreizeit oder so jetzt die Kinder in der Gruppe rufen, den Herrn Jesus anzunehmen und so. Da werden das die allermeisten tun. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, da kam gleich eine ganze Fußballmannschaft, als ich da mal bei einer Jungschar-Freizeit dazu gerufen habe. Und da habe ich gleich gemerkt, das ist sicher nicht das Wahre vom Ei. Gut, also kein Aufruf in der Gruppe, sondern wenn das Kind selber kommt. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass nach jeder Kinder- oder Jungschar-Stunde die Kinder zur Bekehrung irgendwie gedrängt werden sollten. Sondern da ist Zeit, dass das Wort Gottes lieb gemacht wird. Und wenn das Kind in eine Situation kommt, wo der Geist Gottes es wirklich packt, dann kommt es auch. Und dann können wir einen Dienst an ihm tun. Und wenn es kommt, dann auch auf ein gründliches Sündenbekenntnis achten. Denn auch Kinder können wirklich tiefe Sündenerkenntnis haben Und dann kommen dann Dinge raus manchmal. Ich habe schon Kinder beichten hören, was da manchmal dann zutage kommt. Die sind genauso Sünder wie die Erwachsenen. Im Verhältnis ist es zwar der Schaden geringer, den sie anrichten, aber für Kinder manchmal schon allerhand, was da rauskommt. Dann die Frage nach der Mehrmalsbekehrung. Wenn jetzt schon ein Kind so früh den Herrn angenommen hat. Zu Schwester Doris in Bad Liebenzell kam mal ein Kind und sagte, Schwester Doris, ich habe mich jetzt 6-mal bekehrt, ist das genug? Und da hat Schwester Doris gesagt, beinahe wäre es genug gewesen. Die hat begriffen, er hat gleich erkannt, dass das Kind noch nicht echt bekehrt war. Wisst ihr, das kann auch der Wunsch sein, etwas Schönes zu wiederholen. Das ist doch schön, wenn man so mal seinem Herzen Luft machen kann und so ein schönes Gefühl hat hinterher, wenn man da weggeht von einem Menschen, mit dem man da gesprochen hat, von einem Älteren. Es kann der Wunsch sein, Schöneres zu wiederholen. Aber meistens ist es ein Mangel an Belehrung. Meistens wurde dann dem Kind nicht gesagt, dass es wieder sündigen wird und dass es mit der Sünde gleich zu dem Herrn Jesus kommen kann und sie wieder abgeben kann, dass es sich nicht wieder neu bekehren muss. Und so müssen wir dann dem Kind schon ganz klar den Weg auch in der Nachfolge zeigen. Fazit, meine persönliche Sicht, wir sollten den Kindern das Wort Gottes und den Herrn Jesus lieb machen, auch Sünde und Böses und das Leben in der Welt anprangern, als nicht wohlgefällig vor Gott. Und wenn sie echt überführt sind, dann nicht zögern, aber auf das Wirken des Heiligen Geistes achten und warten.
So, jetzt noch zum letzten Punkt, Ermutigung zum Dienst. Ist wieder viel, gell? Was wir euch so zumuten. Wie können denn 3 bis 4, 4, 5-Jährige schon dem Herrn dienen? Das ist jetzt wirklich eine spannende Frage. Können denn kleine Kinder schon dem Herrn dienen? Ich sage euch 7 verschiedene Dinge, wo kleine Kinder schon dem Herrn dienen können. 1 ist das Gebet. Wisst ihr, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott ein Kindergebet oft leichter erhören kann als ein Erwachsenengebet. Warum? Sie verbeten viel vertrauensvoller und rechnen oft viel mehr mit der Erhörung. Ja, und wir halten es mit unserem Bubs halt so jetzt, wenn ein Kind in der Gemeinde krank ist, so wie jetzt unser Oliver, dann wird abends für den Oliver mit dem Benjamin zusammen gebetet. Ja, ich habe es bei der Priska schon miterlebt und dass einfach auch die kleinen Kinder schon für andere in der Gemeinde beten. Für Kinder ist oft leichter. Und Müllerns haben schon erlebt, dass ein kleines Mädel, die kleine Tochter gekommen und die Mutter hatte so Kopfschmerzen. Und das Mädel hat für die Mutter gebetet und die Kopfschmerzen waren weg. Ja, weil sie wahrscheinlich, Gott konnte das Vertrauen des Kindes gar nicht enttäuschen. Ja, und hat das Kindergebet erhört. Also Gebete sind was Wunderbares, wo kleine Kinder schon dem Herrn dienen können damit. Oder wir haben es jetzt erlebt, wir waren montags bei unseren Nachbarn eingeladen unter uns zum Kaffee und dann der Hausherr hat schon angefangen mit dem Kaffee, mit den Keksen und wir haben gedacht, Mensch, wie schieben wir jetzt noch das Gebet unter? Und auf einmal sagt unser Benjamin, Vati, haben wir schon gebetet? Ja, und dann war das ganz natürlich, dann konnte Wilfried sagen, ja, jetzt beten wir noch zusammen und dann haben die halt das einfach über sich ergehen lassen. Wir haben dann ein Lied gesungen, aber das war sicher auch ein Anstoß für sie zu sehen, Mensch, so kann es in der gläubigen Familie aussehen oder so sieht es in der gläubigen Familie aus. Oder durch Singen können kleine Kinder schon dem Herrn dienen. Ach, da habe ich auch so eine liebe Folie, wo habe ich sie? Ja, wenn man im Geschäft einkaufen geht und dann trällert unser Kind so ein fröhliches Jesuslied, uns ist das vielleicht peinlich, aber ein Zuhörer, der kann dann vielleicht denken, Mensch, was höre ich da? Und der Geist Gottes kann es gebrauchen und es kann ihm in einer Situation einfallen, der merkt, Mensch, der Satz, der ist mir zu Herzen gegangen. Und es kann ein Anstoß zum Glauben sein. Wir müssen das nie erfahren und unsere Kinder ja auch nicht. Oder im Kindergarten das Singen. Ja, das ist auch ganz was Schönes, wenn unsere Kinder einfach fröhlich die Lieder singen, die sie in der Kinderstunde und daheim im Elternhaus singen. Dann etwas ganz Wichtiges, Altenbesuche mit kleinen Kindern. Also wir haben mit unserem Benjamin, also ab einem Jahr oder schon ein bisschen früher, haben wir unsere alte Nachbarin einmal in der Woche besucht. Glaub mir, mit mir hat die gar nicht so Freude gehabt. Hauptsache der Bub war da. Ja. Und die hat sich jede Woche so auf die Benjamin gefreut. Und das Schönste war für mich dann, als wir dann von Karlsruhe weggegangen sind, dass eine junge Mutter es mit ihrem Kind weitergeführt hat. Das war für mich so eine Freude und die hat das wöchentlich haben dürfen bis zum Todestag. Ja, oder bis sie halt ganz schwer krank war dann. Aber da glaub mir, mit alten Menschen kann man mit kleinen Kindern so eine große Freude machen. Auch ins Altenheim zu gehen mit kleinen Kindern. Also ich bin auch regelmäßig ins Altersheim gegangen mit dem Benjamin. Und dann die alten Frauen, die freuen sich so über so ein kleines Kerlchen oder ein Mädle. Wenn sie nur das anschauen können, dadurch wird ihr Tag erhellt. Und da können kleine Kinder schon, ohne dass sie es wissen, ja, aber mit 4, 5 Jahren wird es dann schon bewusst, dem Herrn dienen. Und ihr kennt vielleicht die Bibelstelle, wo es heißt, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen, das ist der rechte Gottesdienst. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, den Kinder schon tun können. Oder im Krankenhaus Lieder singen. Weiß noch, wie wir, Ingrid mit ihren Kindern und wir mit Benjamin, da haben wir jemanden im Krankenhaus besucht und haben da fröhlich Lieder gesungen. Ja, da können Kinder schon dem Herrn dienen. Oder ein weiterer Punkt, Kinder werden durch Kinder erreicht. Kinder können doch viel besser in die Kinderstunde einladen als Erwachsene. Und wenn ich jetzt denke an unsere Einweihung, da saßen Eltern und Vater von Jungscha-Kindern, die in der Versammlung nun Gottes Wort hörten und vom Alex wurden sie eingeladen. Ja? Da kommen wir an manche Kinder kommen wir gar nicht ran. Oder dann Schriften verteilen. Seit Benjamin auf der Welt ist, verteile ich mit ihm schon Schriften. Ja, wirklich. Zuerst im Kinderwagen, noch Trepp hoch, Trepp runter in Karlsruhe. Ich habe ihn immer mitgenommen. Und jetzt machen wir es auch so in Ilvesheim. Da gehen wir unsere Straßen entlang in der Nachbarschaft und er darf die Perspektiven oder das Traktat in den Briefkasten werfen. Und ich erkläre ihm dann kindgerecht, kindgemäß, warum wir das tun. Ja. Also, das sind so viele Dienste schon für kleine Kinder, wie sie dem Herrn dienen können. Und was für Kleine schon möglich ist, ist ja für die Größeren, das gilt alles natürlich dann sowieso auch für die Größeren, nur dehnt sich das noch mehr aus. Und die Folie gefällt mir auch so gut. Stellt euch vor, unsere Teenager sagen das mal, haben dieses Bekenntnis auf den Lippen. Nee, nee. Mit Jesus ist doch mehr los, Leute. Und lässt die Teenager auf der Seite, die einen anderen Weg gehen und die ihn weglocken wollen von der christlichen Gemeinschaft. Ja, wie können Größere den Kinder dem Herrn Jesus dienen? Eben vielleicht, indem sie auch etwas vom Taschengeld mal abgeben. Müllerns machen es zum Beispiel zu Weihnachten so, dass sie ein Kessle aufstellen und die Kinder, die Taschengeld bekommen, dürfen freiwillig, das weiß niemand wie viel, das wird untereinander nicht besprochen, aber sie dürfen etwas ins Kessle reinlegen und damit wird ein Geschenk oder eine Geldgabe für ein Missionarskind dann weggeschickt. Also ich finde, das ist so wichtig, da lernen die Kinder, dass Menschen wichtiger sind als Besitz. Oder dann Dienst in der Gemeinde, Stühle stellen, Liederbücher einsammeln und austeilen. Ich muss sagen, da war der Christian in ganz großer Treue dabei. Der hat monatelang, als wir das mal in der Sonntagsschule miteinander erarbeitet haben, einen Dienst in der Gemeinde zu tun. Er war der Treueste. Er hat wirklich, wirklich ganz treu die Stühle runtergeschleppt in den Keller und hat die Liederbücher eingesammelt. Das habe ich hier stehen. Nicht nur, weil du heute da sitzt, das hätte ich auch sonst gesagt. Ja. Oder dann ermutigen zum Gutes tun. Also wir werden auch wieder schauen, wo es kleine Aufgaben gibt für unsere Schüler in der Gemeinde, dass sie auch in der Gemeinde dem Herrn dienen können. Dann ermutigen zum Gutes tun. Vielleicht mal ein Fahrrad flicken vom Freund oder bei den Schularbeiten helfen und Klassenkameraden, vielleicht ein Ausländerkind unterstützen. Die Sorge und Verantwortung für andere schult den Blick für ihre Bedürfnisse und fördert eine selbstlose Haltung. Dann die Mithilfe daheim als Dienst für den Herrn. Ich habe mal wo gelesen, wenn sich ein Teenager bekehrt, sollte man es zuerst daran erkennen, dass er selbst sein Bett macht. Ja, Mithilfe daheim und wenn man dann merkt, dass ein Kind auch gehorsam lernen will, ja, Wir sind alle dem Herrn ungehorsam, jeden Tag. Und von daher darf ich vom Kind keinen perfekten Gehorsam erwarten. Aber den Wunsch wird ein wiedergeborenes Kind an den Tag legen müssen, dass es sagt, Mutti, Vati, ich will ja gehorsam sein. Es ist mir wieder nicht gelungen, es tut mir leid, aber ich will. Ja, das ist ganz gewiss auch ein Dienst für den Herrn, wenn es in der Familie Arbeiten übernimmt. Und die Größeren, die können dann in der Kinderbetreuung mithelfen, eben schon wie erwähnt, beim Alterssingen, Krankenhaus singen und vielleicht durch ein Instrument den Gottesdienst bereichern. Ja, jetzt werdet ihr sagen, oh ja, das ist alles schön und das möchte ich sogar auch. Und ich sag's euch auch ganz offen und jetzt kommt noch ein ernsterer Teil zum Schluss. Kleinere Kinder und Schüler zum Dienst für den Herrn zu ermutigen, fällt uns Eltern, glaube ich, gar nicht so schwer. Wie aber steht's denn damit, wenn sie jugendlich werden und wenn sie zum Beispiel sagen, sie wollen gar nicht nur nebenberuflich dem Herrn dienen, sondern vielleicht sogar hauptberuflich? Da zu den letzten Gedankenanstößen will ich einiges aus diesem Heft zitieren, das ihr jetzt dann zum Schluss von uns als kleines Abschiedsgeschenk oder Schlussgeschenk, die so treu ausgeharrt haben, 10 Lektionen lang, einfach mitnehmen könnt. Wollen wir euch schenken. Von William MacDonald, Haschen nach Wind, Erziehungsziele christlicher Eltern. Ja, wie schaut das aus? Wenn man dann christliche Eltern fragt, was ist denn dein Ziel mit den Kindern, dann mit deinem Kind, dann sagen sie, ja, es soll einen guten Beruf haben, die Fähigkeit erwerben, eine Familie zu ernähren und einen gewissen Lebensstandard halten. Und es soll die Dinge doch genießen, die mir als Kind versagt geblieben sind. Und natürlich soll es auch aktiv in der Gemeinde mit dabei sein. Und jetzt frage ich euch, welche Eltern zeigen ihren Kindern die Arbeit für den Herrn als erstrebenswerten Weg für ihr Leben? Wie viele Väter ermuntern ihre Söhne dazu, all die sozialen Annehmlichkeiten in den Wind zu schreiben, jeden Komfort aufzugeben und dem Missionsbefehl zu gehorchen? Würden sie nicht bestürzt sein, wenn das Kind verkündigt, Mutti, Vati, ich möchte in die Mission? Wie viele Mütter wünschen sich für ihre Tochter ein Leben des Dienstes und Opfers für Christus? Mich hat ein Satz da drin ganz arg getroffen. William MacDonald schreibt, wir erziehen eine Generation, die ihre besten Talente für ein großes Unternehmen hergeben wird, aber nicht für Christus. Und jetzt dieser zentnerschwere Satz, sie werden für Geld tun, was sie für den Meister nicht tun. Sie werden für Geld tun, was sie für den Meister nicht tun. Dazu ein Beispiel. Ich kenne einen jungen gläubigen Mann, der zur großen Zufriedenheit seiner Verwandten und Freunde auf eine bekannte Universität ging. Doch Gott sprach dort zu ihm und er kam zu dem Schluss, dass er dort nicht die Ausbildung bekäme, die er bräuchte. Als er das nächste Mal nach Hause kam, sagte er seinem Vater, der auch gläubig war, dass er von der Universität abgehen und dem Herrn dienen wolle. Der Vater erkannte, dass ein solcher Schritt alle seine wohlüberlegten Pläne für den späteren Erfolg seines Sohnes über den Haufen werfen würde. Mehrere Stunden hielt er ihm seine kräftigen Argumente vor, weshalb es höchst unklug wäre, dies zu tun. Im Hinterkopf sah der Vater auch bereits den gesellschaftlichen Makel voraus, der einem solchen Schritt anhängen würde. Schließlich schaute der Sohn seinem Vater gerade in die Augen und fragte, »Vater, möchtest du, dass ich weiter für den Herrn lebe oder nicht?« Glücklicherweise war das Ende alles väterlichen Widerstandes. Und heute haben wir einen Brief gekriegt vom Ernst Mayr, der verschickt einen Rundbrief. Und da ist ein Mitarbeiter in Ungarn abgebildet. Hier haben wir ihn, der dort eine ganz wichtige Arbeit in Ungarn macht. Und er schreibt, das hat mich heute noch so getroffen, er schreibt, dass sein Vater ihn vom Theologiestudium abhalten wollte. Er hatte Jus studiert zuerst. Und dass er sich dann gegen den Vater dann für den hauptamtlichen Dienst entschieden hat. Ja, es passiert heute noch, dass Väter und Mütter ihre Söhne lieber das Studium sehen würden als im Reich Gottes, auch wenn sie gläubig sind. Ja, nun ist die Frage, das will ich ganz kurz anreißen, ist denn dann eine Hochschulausbildung überhaupt noch möglich? Und MacDonald schreibt, sie ist vollkommen fehl am Platz, wenn sie darauf abzielt, dass ein Christ sich einen Namen in der Welt macht oder dass er seine Zeit und Energie damit verschwendet, nach den Seifenblasen irdischen Erfolgs zu haschen. Sie ist berechtigt, wenn sie voll und ganz für die Pläne Gottes eingesetzt wird. Da müssen wir zwei Sätze dazu sagen. Wozu dient denn der Beruf von der Bibel her eigentlich? Der Beruf dient einem Christen hauptsächlich dazu, und da haben wir drei Bibelstellen, die das eindeutig beschreiben. In 1. Thessalonicher 4, 11 und 12 haben wir heute schon gehabt. Da steht, um nicht abhängig zu sein von anderen. Deswegen soll jeder seine Arbeitsstelle haben. Dann als nächste Stelle 1. Timotheus 5, Vers 8 haben wir auch gehabt, damit er seine Familie versorgen kann. Und als dritte Stelle Epheser 4, Vers 28, damit man Mittel zur Verfügung hat, um Gutes zu tun. Seht ihr, so sieht Gott den Beruf, um nicht abhängig zu sein von anderen, um für die Seinen sorgen zu können und um Gutes tun zu können. Beruf ist also gewiss ein gottgewolltes Mittel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ist es nicht so, dass in besseren Positionen die Anforderungen immer größer werden und schleicht sich da nicht leicht eine Verschiebung der Prioritäten ein? Ich muss sagen, wir kennen eine ganze Reihe von Leuten, die auf eine Ganztagsarbeit verzichten, die halbtags arbeiten oder, wenn sie selbstständig sind, Minimum arbeiten, um ihre, wie soll ich sagen, um so viel zu haben, dass sie ihre Familie versorgen können, um dann so viel wie möglich Zeit für die Sache des Herrn zu haben. Zeit und Kraft. Und wir müssen gar nicht so weit wegschauen, ihr Lieben. Es sitzt einer unter uns, der für uns allen ein großes Vorbild sein kann. Und das ist unser Johannes. Der hat eine gute Berufsausbildung hinter sich, ist Schreinermeister. Und was macht er jetzt? Er hat Geld gespart und jetzt dient er schon 1,5 Jahre ganz dem Herrn in unserer Gemeinde, ja, von seinen Ersparnissen lebend. Glaubt mir, das machen nicht mehr viele, ja. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle in den Dienst Christi berufen sind. Das ist der Grund für unser Dasein. Sonst hätte Gott uns gleich nach unserer Bekehrung in den Himmel genommen. Wir sind dazu berufen, seine Zeugen zu sein. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist unser Auftrag. Oder in Römer 12, Vers 2, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eurer Leiber hingebt zum Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder die in 2. Korinther 4, Vers 15, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und als letzte Stelle, die mir immer wieder durch und durch geht, in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ich möchte mit drei Beispielen schließen. Das erste Beispiel ist die Hanna, das biblische Beispiel aus 1. Samuel 1. Hanna hat sich so sehr ein Kind gewünscht. Aber bevor sie es empfing, hatte sie es schon dem Herrn geweiht. Und dann hat sie auch ihr Versprechen eingehalten. Und weil sie bereit war, ihren Sohn ganz in den Dienst des Herrn zu stellen, erhielt das Volk Israel einen wertvollen Richter und Propheten, der ganz entscheidend dazu beitrug, dass die Juden wieder Gott gehorsam wurden für eine Zeit. Ein zweites Beispiel hier aus dem Heft. Vor einigen Jahrzehnten saß ein Vater in seinem Arbeitszimmer, als es an der Tür klopfte. Wer ist da? Fragte er. Ich bin's, Ed. Kann ich mit dir sprechen, Papa? Komm rein, Ed. Ed kam herein, setzte sich hin und nach einigen einleitenden Worten sagte er, Papa, ich habe mich entschlossen, meine juristische Ausbildung abzubrechen, weil mir der Herr gezeigt hat, dass er mich in der Mission haben will. Der Vater sagte, komm, wir wollen darüber beten. Dort auf ihren Knien befahl der Vater seinen Sohn Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dieser Vater war McCully. Sein Sohn Ed ging nach Ecuador und ließ sein Leben am Ufer des Corarai-Flusses, erschlagen von wilden Auka-Indianern. Wenn Dr. McCully diese Geschichte erzählte, fügte er oft hinzu, Wie froh bin ich heute, dass ich nicht ein Wort sagte, um Ed zu entmutigen oder zu hindern, als er mir von seiner Berufung in die Mission erzählte. Und das dritte Beispiel ist meine Schwiegermutti. Als Wilfried als vierjähriger Bub bei einem Unfall ohne größere Verletzungen davonkam, weihte sie ihren Sohn dem Herrn und bat Gott, er möge ihn doch zur Verkündigung des Evangeliums gebrauchen. Und im Jahr 1980, nach vielen Umwegen, die Wilfried gegangen ist, ist er dem Herrn gehorsam geworden und wusste dann auch am Tag der Bekehrung schon, dass sein Weg in den vollzeitlichen Dienst gehen sollte. Dieses Vorbild meiner Schwiegermutter und andere Vorbilder veranlassen auch uns als Eltern, schon jetzt für unsere Kinder zu beten, nicht nur, dass sie zum Glauben kommen, sondern dass sie Arbeiter im Weinberg Gottes werden. Gott möge uns sensibel machen und sensibel werden lassen für seine Berufung mit unseren Kindern. Und das geschieht im Gebet, dass wir nicht unseren Willen durchdrücken wollen mit unseren Kindern, sondern beten, was Gott mit unseren Kindern vorhat und dann ihnen auch das nötige Rüstzeug mitgeben. Ja, ihr Lieben, und das bete ich nicht nur für unsere Kinder, ob es euch gefällt oder nicht, das bete ich für alle Kinder unserer Gemeinde. Ich möchte mit den Sätzen schließen. Wir brauchen Eltern, die ihre Kinder dazu ermutigen, sich ganz für Christus hinzugeben. Eltern, die nicht beleidigt sind, wenn ihre Söhne und Töchter Christus mehr lieben als Vater oder Mutter. Eltern, die mit ihrem Leben genauso wie mit ihren Lippen zeigen, dass der Mensch, der Christus an die erste Stelle setzt, den größten Erfolg im Leben erringt. Ich möchte euch jetzt noch das Heft geben und dann haben wir noch in einem Heft ganz gut, können wir ausmachen, das ganz gut gefunden, das sind auch christliche Erziehungsziele in Bezug auf geistigen Klapp.
Ja, ich denke, wir schließen doch zunächst noch den ganzen Bereich, auch von dem, was wir heute Abend gehört haben, mit einem Gebet ab. Ich möchte einen Augenblick Stille geben noch für jeden von uns. Das, was wir jetzt gehört haben, haben wir es nun als Eltern gehört oder Großeltern oder haben wir es als Kinder gehört? Ganz gleich, dass wir es bewegen im Herzen und dann wollen wir es in ein Gebet verwandeln. Herr Jesus Christus, das hat uns betroffen gemacht, was wir jetzt eben noch gehört haben. Wir danken dir, dass du dich als Weizenkorn in die Erde hast fallen lassen, dass du ein Opferleben gelebt hast, aus Liebe zu uns. Danke, Herr, dass du auch Menschen so ergreifen kannst, auch jeden von uns, dass es uns ein Bedürfnis ist, ein dringender Herzenswunsch, unser Leben in deinem Dienst zu verzehren. Und dass auch unsere Kinder dich lieb gewinnen, dich finden und dann dir dienen. Du bist es wert, dass man dich ehrt und sich in deinem Dienst verzehrt. Herr, wir danken dir für diese Abende, die wir zusammen nachdenken durften über das Thema Erziehung. Und wir bitten dich, lass doch für uns alle einen Segen darauf liegen. Was ausgesät ist in Schwachheit, lass du auferstehen in Kraft. Segne uns als Eltern und segne alle unsere lieben Kinder, die du uns anvertraut hast. Mach etwas aus ihnen zu deiner Ehre. Amen.